Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Strategieberater und Autor Norbert Schuster, Petra Dietrich, Leiterin Marketing-Werkzeugmaschinen Deutschland bei Trumpf, Matthias Hettich, CRM und Marketing Automation Manager bei Climate Partner, Storytelling-Experte Oliver Grützmann und Markus Bär, Geschäftsführer bei CRS Software. Darüber, wie der richtige Content-Mix aussieht, um jeden Stakeholder im Buying Center ganz individuell abzuholen und zu überzeugen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ein hochspannendes Thema, finde ich, Personalisierung im B2B. Besonders, wenn man über Personalisierung redet und darüber hört und nachdenkt, dann fallen einem oftmals so Sachen ein wie Ansprache in der E-Mail oder. Ja, das ist Personalisierung, definitiv. Aber wir können halt mit der Technologie, die wir heute haben, mit den Möglichkeiten, können wir halt deutlich, deutlich tiefer gehen und können eben individuell auf die Bedürfnisse eingehen, auf die Interessen und vor allem auf das Verhalten von Leads oder Bestandskunden eingehen, anstatt einfach nur in die Massenkommunikation zu gehen. Wir haben ja gerade von den Kollegen eben gehört zum Thema, ist Social Media tot? Naja, tot ist es nicht, aber wir sollten eben genau diese Massenkommunikation und ChatGPT ballert mal raus wie wild, das sollten wir uns eben sparen. Und apropos sparen, ich würde mir jetzt auch die Vorstellung sparen, die wir uns überlegt haben, weil das hat die Gabriele jetzt ja schon netterweise für uns übernommen und würde mit euch gerne direkt in das Thema einsteigen wollen. Petra, was bedeutet für dich denn Personalisierung im B2B, im Content Management?
Also vielleicht, ich würde gerne genau auf das Sparen vielleicht nochmal kurz eingehen. Kann man sich sparen, weil also jetzt wir sind Weltmarktführer als Trumpf und wir haben einen Ruf zu verlieren, ja. Also wenn wir einfach wild rausballern. Deshalb für mich heißt Personalisierung, dass wir sehr eng Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten und dass wir uns gemeinsam überlegen, was sind unsere Zielgruppen und wie erreichen wir die am besten. Und dann eben genau da mit der Personalisierung starten, nämlich welche Accounts wähle ich aus, ja, bei der Zielgruppenauswahl und wie priorisiere ich die, ja? Weil sonst hat man wieder eine riesen Zielgruppe und dann hat man eben wieder die Gießkanne und das wollen wir eben nicht, sondern ganz genau richtig, für wen ist welcher, für wen braucht's was und um das hinzubekommen, müssen wir erstmal verstehen, was braucht eigentlich die Zielgruppe. Und eigentlich genau das, was treibt sie um, was lässt sie nachts schlecht schlafen, was sind die Herausforderungen, was sind ja Dinge, die sie so mit sich selbst rumtragen und manchmal vielleicht auch gar nicht genau konkret benennen können, aber so ihre Schmerzen, Ziele, Wünsche, Herausforderungen, darauf wirklich das zu verstehen und darauf dann unsere Inhalte aufzubauen und dass sie sich wiederfinden können in dem, was wir schreiben, dass sie entlang ihres Entscheidungsprozesses und die Kollegin hat eben ja gerade gesagt, da gibt's verschiedene in so einem Buying Center, ja, dass wir eben für die verschiedenen Menschen, die sich da um eine Entscheidung treffen, dass jeder sich abgeholt fühlt, dass jeder sich verstanden fühlt. Und und ich glaube, im B2B ist es auch nochmal so, also ich meine, alles ist digitaler geworden, ne? Also 80% Buyer Journey irgendwie digital. Aber der persönliche Kontakt ist jetzt bei uns auch gerade im Investitionsgütergeschäft immer noch also ganz, ganz wichtig. Und ja, deshalb eben, wir arbeiten jetzt auch ganz konkret mit dem Vertriebsaußendienst dran, uns zu überlegen, was braucht er für seine Kundenbesuche, für die eine ganz bestimmte Zielgruppe. Ja, das haben wir wirklich eingedampft für eine ganz konkrete Zielgruppe. Was sind da genau die Schmerzpunkte, die Herausforderungen etc.? Und haben da gemeinsam eine Storyline entwickelt und Argumente und dann natürlich aber auch flankierend, ja, gibt's dann eben auch klassische Ansätze wieder wie Musterteile oder wie einen ROI-Rechner auch, ja, ist auch wichtig im Entscheidungsprozess. Oder auch da unser Vertrieb, der braucht immer noch Dinge, die er einfach hinterlassen kann, ne, wie das Musterteil oder vielleicht auch mal einen Flyer mit einem QR-Code, dass man dann die Verbindung bekommt. Oder auch mal, dass der dann einen E-Mailing im Nachgang verschicken kann, dass wir das Double Opt-in bekommen, ne? Also so diese Vernetzung von dann dem einen Kontaktpunkt, aber dass wir dann in die in mehr Kommunikation kommen können. Und ja, ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass Marketing auch mit dem Vertrieb gemeinsam eben priorisiert, je nachdem, wer ist die Zielgruppe und was ist das Ziel. Ja, es gibt ja unterschiedliche Ziele. Ich kann zum einen Leads generieren wollen bei Bestandskunden oder bei Neukunden oder ich will Vertrauen aufbauen oder ich will Thought Leadership aufbauen. Auch da muss man ganz konkret sich überlegen, was man braucht. Und ja, ich denke, aber also beim Vertrieb, die wissen oftmals viel genauer ja auch, was jetzt der Kunde braucht, weil sie da dran sind. Aber dennoch brauchst du ja beispielsweise beim Vertrieb auch gute Strukturen für so einen Sales Pitch. Und da würde ich sagen, führt kein Weg am Oliver Gritzmann vorbei, oder, lieber Oliver?
Ach, Petra, was für eine Überleitung. Ich bin gerade noch mal 2 Zentimeter gewachsen. Ja. Ich habe fleißig mitgeschrieben, weil du hast einige Dinge gesagt, die bei mir sofort gelandet sind. Zum Beispiel, was treibt denn jemanden um? Was lässt ihn nachts oder sie natürlich auch nachts schlecht schlafen? Und da steige ich ein. Als derjenige, der aus dem Schauspiel kommt, aus dem Vertrieb, der sich mit Stories auskennt. Also ich werde ja gerufen, wenn die Tools für das Content Management schon da sind, wenn es jetzt um das Ziel geht, ja, Menscheskind, was für einen Content brauchen wir denn, der Wirkung erzeugt? Also nicht einfach nur erzählt, das kann jeder, glaube ich, sondern Content, der Wirkung erzielt. Und um deine Frage aufzugreifen, Norbert, was bedeutet denn für mich Personalisierung im Content Management? Das bedeutet für mich, dass man so spricht, so textet, dass das den inneren Monolog des Kunden anspricht, dass der Kunde, die Kundin sich denkt, Menscheskind, das bin ich. Dieses Thema habe ich mit meiner Firma gerade auf dem Schreibtisch. Das lässt uns nachts nicht länger schlafen. Und ich glaube, dann passiert etwas ganz Magisches. Dann tritt ein Wandel ein. Dann ist man plötzlich nicht mehr der Produktanbieter, der Dienstleister, einer von X, sondern einer, der eine, der wirklich versteht, was den Kunden umtreibt, und schon hat man für sich einen wunderbaren USP geschaffen.
Kurz gesagt, Empathie, ne, Oliver?
Jawohl, jawohl.
Wenn der Interessent, der Bestandskunde das Gefühl hat, Mensch, hat der eine Webcam in meinem Büro? Woher weiß der meine Schmerzen? Woher weiß der meine Ziele? Dann sind wir passgenau, ne?
Absolut.
Heißt, um nochmal so die ersten beiden Sachen zusammenzufassen, bevor wir anfangen mit Personalisierung, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, für wen wollen wir überhaupt personalisieren? Was du sagtest, Petra, dieses Thema, kann nicht für alle Empathie aufbauen und nicht alle für alle, sondern dann bauen wir vielleicht auch bestimmte cross-funktionale Teams, die bestimmte Aufgaben haben in bestimmten Zielgruppen. Und dann überlegen wir uns auch, ja, was wollen wir denn messen? Was wollen wir denn? Weil für mich sind Personalisierung bedeutet für mich auch eine Weiche. Hast du dieses Problem oder hast du jenes Problem? Hast du auf diese Ansprache reagiert? Hast du auf jene Ansprache reagiert? Bist du im Buying Center? Bist du Entscheider und so weiter und so weiter? Dann müssen wir uns eben mal auch diese Varianten überlegen, um den passenden Content zu bauen, um die passenden Weichen, Anfragen einzubauen und dann eben die Angebote entsprechend aufzubauen. So, und wenn wir das haben, landen wir dann irgendwann, Markus, mitten in der Kundenbeziehung und mitten im CRM-Kontext, ne?
Ja, absolut. Und das ist elementar, das ist so ein Anspruch, den wir als Anbieter haben, nämlich das, was Petra ausgeführt hat, zum Beispiel auch zu ermöglichen. Und dass du abhängig vom Touchpoint, wo du gerade den Kontakt zum Interessenten, zum Kunden hast, entsprechend agieren kannst. Und ich glaube, noch immer im B2B ist es ganz viele Bauch, also Nervenfaktoren Bauch, weil ich gebe viel Geld aus, ne, in aller Regel. Ich will ja eine Reinvestition dadurch erreichen und ich will damit auch meine Potenziale entfalten können. Und ich glaube, wir müssen dann, das hat der Oliver ganz passend auch gesagt, die Sprache des Kunden sprechen. Und dazu ist es ganz wichtig, dass Lösungen und dass man auch als Anwender dann tatsächlich solche Daten erfasst, strukturiert, damit sie jederzeit abgerufen werden können, damit ich das nämlich generieren kann, um personalisierter und für mich ist es ein wichtiger Punkt, individualisierter und am Schluss emotionalisierender aktiv zu sein. Und das macht natürlich mein Bild immer mit einem CRM-System, natürlich. Aber da gibt es ja verschiedene Aspekte wiederum. Das eine ist das Werkzeug, das andere ist die Philosophie, das Mindset. Und Petra hat auch Silos genannt, glaube ich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt heutzutage. Also Marketing und Vertrieb, wir machen es seit Jahren, sagen wir das, aber ich glaube wirklich daran, dass Kundengewinnungs- und Kundenbegeisterungsteams, die übergreifend sind, ein ganz relevanter Hebel sind, das auch nach außen dann auszustrahlen. Das spürt man dann auch als Interessent, als Kunden, dass da durchgängige Prozesse sind. Also von daher, da das Werkzeug zu nutzen, um das zu erreichen, was jetzt hier mehrfach angesprochen ist, das halte ich für ganz, ganz relevant. Und dann kannst du auch erkennen und entscheiden, welchen Content du wann ausspielst. Wie du vielleicht auch, Petra, von Musterteilen und persönlichen Kontakt gesprochen, wie du jetzt noch eine Referenz in der Akquise einsetzt und ganz genau weißt, oh, diese Referenz, das kenne ich ja, passt jetzt zu diesem Interessenten. Und hier haben wir ja eine große Chance, dass das Wissen weg von einzelnen Köpfen geht in die Organisation, weil das ist natürlich auch ein Wert des Unternehmens, der Organisation, diese Daten auch zu halten und nicht nur bei einzelnen Personen zu lassen. Das, glaube ich, kann man damit ganz gut erreichen.
Definitiv, ja. Matthias, wie würdest du personalisierte Kommunikation definieren?
Ich komme jetzt eher von dem technischen Setup im Hintergrund, an was ich zuerst denke, und so ein bisschen dann aus der praktischen Sicht noch. Also zuerst denke ich da, wie baue ich meine Segmente auf, welche Nurturing-Strecken benötige ich und vor allem, wie sorge ich für gepflegte Daten? Das ist immer bei uns ein großer Schmerz. Und ganz praktisch habe ich, ja, ich glaube, das Gute ist, den meisten geht es ja dann doch ähnlich. Und ich habe zwei Beispiele mitgebracht, was bei uns super funktioniert, ist unsere Newsletter-Willkommensstrecke. Wir fragen jetzt einfach seit einem halben Jahr, warum bist du eigentlich bei Climate Partner? Und dann gibt es 4, 5 Optionen. Und wenn jemand sagt, mich interessiert Green Electricity, bekommt derjenige eine 3- bis 4-stufige Begrüßungsstrecke, wo wir genau das Thema vorstellen, natürlich einen Upselling-Approach haben. Und das Schöne ist, die Segmente bleiben uns erhalten. Wenn es dann ein passendes E-Book gibt, ein halbes Jahr später oder ein neues Produkt, schreiben wir die natürlich immer wieder an. Und wenn wir Upselling-Mailings machen, hat sich's bewährt, dass wir sehr branchenspezifisch vorgehen. Also wir haben immer branchenspezifischen Content, den wir einfügen. Und technisch geht's Gott sei Dank seit Neuestem, dass wir personalisiert und automatisiert im Namen vom jeweiligen Ansprechpartner die E-Mails versenden. Und das hat uns einen richtigen Boost nochmal gebracht in der Öffnungsrate und Klickrate.
Wenn ich da ganz kurz mal so zwischen rein darf, weil das ganz platt, das, was du gerade gesagt hast am Schluss, es kommt von einer Person und nicht von einem Info@XY-Absender oder Sales@ am besten noch, ich meine, sondern von der Person, vom Matthias. Und es wirkt ganz persönlich, je persönlicher das ganze Thema wirkt heutzutage, auch im B2B-Kontext. Ich glaube, je erfolgreicher ist man wiederum dadurch. Und das ist, glaube ich, so ein Stellrad, wo wir alle als Unternehmen, als Organisation darauf achten sollten, dass wir diese Personalisierung wiederum aus beiden Sichten denken, ne?
Ich würde gerne auf die Ebene nochmal eingehen, weil wie gesagt, wenn wir über Personalisierung reden, da sind wir ganz schnell bei sehr geehrte Frau Dietrich, sehr geehrter Hettich, ja, natürlich, das ist Personalisierung. Eine Stufe weiter ist auch Personalisierung, zu sagen, naja, diese Persona, die erreiche ich eher auf LinkedIn oder die andere erreiche ich eher auf Insta, also wenn wir über die Touchpoints reden. Oliver, aus was du vorhin sagtest, es ist natürlich auch das Thema Content-Konzeption, ist Personalisierung. Wann machen wir ein White Paper? Wann machen wir vielleicht ein Video? Wann machen wir eine Checkliste? Ich würde aber in den eigentlichen Content-Paketen nochmal tiefer einsteigen wollen, weil wir zum Beispiel sowas wie die Verhaltensgrenzen uns vorher überlegen könnten. Also vielleicht der eine oder andere kennt Disc oder Insights, dieses 4-Farb-System, wo ich mir überlegen kann, naja, ich weiß ja nicht unbedingt, welche Farbe jede Persona, jeder Lead hat, der in mein System kommt. Naja, aber ich kann ja alle 4 aufspielen. Man kann auf einer Plattform wie LinkedIn kann ich ja meine Inhalte einmal in Rot verpacken. Rot wäre das Thema Effizienz, Marktposition, Wettbewerbsvorteil. Gelb wäre das Thema Innovation, neue Möglichkeiten, neue Sichtbarkeit. Grün wäre das Thema Sicherheit, Garantie und Referenzen. Und blau wäre das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Und kann dann eben zum Beispiel schauen, wer reagiert auf welches Ansprachemodell und bekommt darauf basierend personalisiert andere Inhalte ausgespielt. Das können andere Headlines sein, das können andere Inhalte sein, das können aber auch andere Formate sein. Also der blaue Typ mag vielleicht lieber ein E-Book mit 30 Seiten und der gelbe Typ hat vielleicht lieber eine Checkliste oder einen One-Pager oder eine Infografik. Und von daher kann die Personalisierung halt sehr tief auch in den Prozess reinstrahlen und dort eben halt auch, noch mehr vom Oliver das beschriebene Gefühl, hey, hier bin ich richtig, da versteht mich jemand. Und das finde ich so eine spannende Ebene, weil das eben auch über alle Systeme hinweg dann funktionieren kann. Das kann ich an meinem Touchpoint in LinkedIn spielen, das kann in meinem Nurture-Prozess in der Marketing-Automation gespielt werden, kann im CRM-System landen, um dort die Kundeninformation weiterzutragen, bis hin zu einem Webshop oder meinem ERP-System. Wie seht ihr oder seht ihr noch mehrere Ebenen, die ihr spannend findet?
Also ich finde jetzt gerade die Ebene total spannend, weil wir das jetzt gerade von zwei Ebenen angeschaut haben. Wir hatten ja mal mit dir einen Workshop gemacht und haben es ausgearbeitet. Und dann haben wir auch auf LinkedIn eine Analyse machen lassen. Und da kam eben genau wirklich raus, was unsere Fertigungsleiter, was haben die für ein Profil und unsere Geschäftsführer, was haben die für ein Profil? Und dann haben wir das mit unserer internen Sicht abgeglichen. Das hat schon ganz gut zusammengepasst. Und jetzt ist es eben wirklich so, dass wir viel besser auch wissen, wann möchte auch wer am besten angesprochen werden und lieber per Du oder per Sie. Da gibt's ja ganz viele verschiedene Ebenen, damit man auf einer Ebene spricht. Ne? Das ist ja auch nochmal was. Spricht ja meine Sprache. Ja, spricht er meine Sprache? Verwendet der die Wörter, die ich auch sage? Also resoniert das? Und das können wir jetzt natürlich auch noch mal viel stärker in der individuellen, emotionalisierten Ansprache, Markus, eben nutzen.
Resonanz, ein ganz wichtiges Thema, das hast du gerade angesprochen. Ich glaube, wirklich Resonanz. Es geht immer um Resonanz zu generieren. Und wenn wir das schaffen durch frühe Mechanismen, das ist ja im Prinzip die Zielgruppen, die Farben, die sich ja je nach Alter und Rolle auch verändern. Ne? Da sind wir auch immer gespannt drauf. Aber da hast du ja frühe Indikatoren wiederum. Und wenn du jetzt darüber Kontakte generierst und legst diese Informationen auch in Anführungszeichen irgendwo ab, sodass du weißt, der hat da diesen Whitepaper runtergeladen und das ist halt dadurch eher ein Blauer oder sie ist eine Blaue, dann hilft es dir später bei einer ganz einzelnen Ansprache wiederum, wo wir ganz am Ende immer hinkommen. Jetzt sind wir bei der Zielgruppe, später wollen wir ja diese Einzelansprachen erreichen. Da helfen natürlich neue Technologien sehr stark, diese einzelnen Aspekte zusammenzuholen, um dann das zu erreichen, am Schluss eine Resonanz. Weil ich habe das Gefühl wiederum als Empfänger, oh, die verstehen mich, die sprechen mich so an, die hat mit Du das Thema gehabt, da schreibt mich jemand aus dem Vertrieb an, da kommt jemand aus dem Projektgeschäft auch mich zu, da habe ich entsprechend andere Kontaktpunkte genannt bekommen, weil erfahrungsgemäß, ich habe eher zum Beispiel Support- oder Service-Themen und gar nicht diese Sales-Themen, ich bin nicht aus dem Einkauf, ich bin von anderen Rollen. Also, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was wir erreichen können. Von daher fand ich das, was Peter auch gerade gesagt hat, oder du eingeläutet hast, Norbert, sehr passend, abhängig von den entsprechenden Ebenen, dann diese Informationen zu erheben, zu erfassen und zu interpretieren.
Oliver, jetzt kommt mir gerade so in den Sinn, Storytelling ist ja dein Steckenpferd. Mache ich eine Story oder mache ich keine? Wenn wir aber über diese Ebenen und Weichen nachdenken, kannst du dir dann auch sowas wie Micro-Storytelling vorstellen oder kaskadierendes Storytelling, dass sich innerhalb einer Story etwas ändert, je nachdem, wie sich jemand verhält, wo jemand klickt, etwas tut?
Absolut. Den Punkt, auf den gehe ich ein und dann werfe ich schon mal als Teaser in den Raum, weil du gefragt hast, was für Ebenen fallen euch sonst noch ein, die Ebene der Glaubenssätze. Schon mal als Teaser für gleich. Was du mit den Stories ansprichst, absolut. Also wir haben die Farbmodelle angesprochen. Was ich immer wieder erlebe bei den blauen Typen, dann fahre ich meine Geschichten, die ich im Vertrieb erzähle, radikal runter. Weil es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Da ist so eine Mikro-Story, die einfach nur das Szenario setzt, schon genug. Weil mehr interessiert die Person in der Regel dann nicht. Die will wissen, ob es wirkt. Und da braucht man nicht unbedingt immer eine Story reinzuquetschen. Demzufolge gehe ich mit dir, Norbert, komplett d'accord. Stories verändern sich je nach Verhaltenstyp. Und jetzt baue ich mir die Brücke. Die Farbmodelle, die erzählen uns ja ein bisschen was, wie die Person tickt. Mich interessiert, und jetzt komme ich auf das Thema Glaubenssätze, auf eine weitere Ebene, die ich wichtig finde. Wie denkt denn der Mensch über sich, über seine Firma, über den Markt, über die Branche eigentlich nach? Da gibt es ja teilweise ganz feste Glaubenssätze. Das haben wir schon immer so gemacht. Das funktioniert doch ohnehin nicht. Da haben wir schon 5 Vorstöße gemacht. Und das beeinflusst ja die Art auch, wie man mit diesen Menschen kommunizieren kann oder sollte. Vielleicht gibt es da noch eine Story im Petto, die man spielen kann, um zu sagen, schau mal, das ist eine alternative Sichtweise, um den Glaubenssatz vielleicht auch aufzubrechen. Das ist für mich auf jeden Fall noch eine Ebene, die Ebene der Glaubenssätze. Und wenn es in Ordnung ist, möchte ich das mal generell ins Feld werfen. Wie sehen das denn die anderen?
Matthias, hast du noch eine Ebene, die du spannend findest, außer den erwähnten?
Also ich bin auch großer Fan von deiner Herangehensweise, dass man über die Farben versucht, schon auf LinkedIn zum Beispiel die passenden Leads reinzuholen und dann passende Nurturing-Strecken anzubieten. Finde ich sehr gut. Ansonsten kann ich mich eigentlich nur anschließen gerade. Also
vielleicht wäre Prozesse noch ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ebene wäre, aber ein sehr wichtiges Thema. Oder? Also, dass man eben, dass es einfach nicht irgendwie wahllos ist dann, sondern eben sich wirklich einen Prozess überlegt zur Zielgruppenauswahl und dann eben zur Zusammenarbeit auch mit den Stakeholdern, ja, eben das Marketing nicht nur im luftleeren Raum agiert und dann auch innerhalb der Marketingdisziplinen muss ja dann auch, müssen dann Abstimmungen erfolgen. Das sind ja so die ganzen internen gerichteten Prozesse und dann aber auch die nach außen halt mit dem Kunden. Also gerade, was du auch gesagt hast, welche Nurturing-Strecken setze ich auf, welche Touchpoints bediene ich, und dann eben auch die Frage, okay, soll es dann ein Video sein oder ein White Paper oder was ist denn dann auch das geeignete Format, was dann die Interessenten wertschätzen, ja, um sich dann zu offenbaren, ja, wer sie sind, also zumindest mal mit einer E-Mail-Adresse. Und ich glaube, dafür braucht es schon auch Prozesse, dass man eben nicht jedes Mal das Rad neu erfindet. Oder wie seht ihr das?
Und vor allem aus permanenten Absprache bleiben, damit es up-to-date bleibt. Das ist wahnsinnig wichtig.
Genau, und dass man es messen kann, das ist vielleicht noch das Allerwichtigste.
Messbarkeit. Ich will es ganz kurz aufgreifen, weil ich mag das und ich weiß auch, dass es so ein Thema vom Norbert ist, vom Ziel her zu denken. Also wo will ich denn hin? Also ich will jetzt nicht eine Kampagne machen, sondern ich will ja irgendwas erreichen. Ich will, x neue Kontakte für meinen Vertrieb in der Region XY hier bei Trumpf, um diese Maschinen, diese Muster, diese Teile anzubieten. Was muss dann alles gemacht werden? Und dann gehe ich die Prozesse rückwärts durch, schaue wiederum, wen ich involvieren muss intern, habe immer meine messbaren Stufen zwischendrin. Und jetzt könnte man das Thema Storytelling auch nochmal mit einfließen lassen, weil abhängig davon, wenn ich entscheide, am Schluss an den Tisch bekommen möchte, dann gibt es halt vielleicht nicht nur beim Buying Center eine Person, vermutlich jetzt bei euch auch, sondern es sind mehrere Personen. Und wenn ich es erreiche, auf dieser Strecke zu überlegen, naja, der Einkäufer ist vielleicht eher zahlenorientiert, wenn ich das erkennen würde, dann muss ich schauen, dass ich dem die richtigen Zahlen liefere. Am Schluss braucht er auch immer ein bisschen Erfolg noch, aber er braucht Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht der Geschäftsführer auch. Der Kollege, die Kollegin aus dem Vertrieb, die mag ja sich selbst wiederum genauso, wie sie es verkauft, sehen. Das heißt, da muss ich über Emotionen gehen, über Mehrwerte, also Natürlich auch über Zahlen, Daten, Fakten, weil die wollen am Schluss mehr Effizienz, mehr Vertriebserfolg haben. Und das kann ich ganz gut überlegen und kann ich solche Stories, die da Oliver, also Micro-Stories vielleicht auch genannt hat, auch einspielen. Und jetzt bin ich als CRM-Anbieter von der CS auch so getaktet, es gibt ja eine Historie in aller Regel. Also ich weiß ja, wie sind meine Kunden, die ich heutzutage gewonnen habe, vielleicht aufgestellt. Was waren früher die Erfolgsfaktoren? Wie lange hat so eine Wegstrecke in der Pipeline gedauert? Welche Personen sind da involviert? Und wenn ich auf diese Historie mal aufsetze und dann schaue, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, kann ich zumindest lernen für die Zukunft. Das heißt nicht, dass ich alles so machen soll, weil ich glaube, der größte Feind ist, wir machen die Fähnchen, wenn das noch kennt. Also das ganz glatt. Wir haben schon immer so gemacht und brauchst nicht probieren. Das haben wir schon x-mal gemacht. Und das sind ja diese Totschlagargumente. Und das finde ich, also das ist der größte Short, wenn du das irgendwo hörst. Und ich finde, das ist das Schlimmste gleichzeitig, weil wir wollen ja eine Veränderung erreichen, aber sich selbst zu verändern und diese Offenheit ist das Thema. Deswegen muss man immer mit Beispielen vorangehen. Also eher überzeugen, nicht überreden, Beispiele, Referenzen zu nennen. Also das finde ich ein Thema. Und dann gehe ich diese Wegstrecke zurück über den Prozess mit den einzelnen Etappen, mit den involvierten Marketing, Vertrieb, vielleicht auch Service, weil die wissen ganz genau, hey, wenn er das so verkauft, am Schluss fällt es mir auf die Füße, weil ich musste das ausliefern, was ihr da verspricht. Und dann komme ich zum Erstkontakt. Und der Erstkontakt kann über LinkedIn sein, wie auch immer. Aber ihr habt alle auch eine Webseite, viele Kunden haben eine Webseite und das ist für viele auch noch ein erster Kontakt. Wie hole ich die da ab? Wie bespiele ich die dann auch? Und wie sind die Reaktionen da drauf? Wie kriege ich meine Opt-in, Doppel-Opt-ins rein? Und wie komme ich von wenig Informationen zu mehr Informationen? Am Anfang hat man vielleicht den Markus Bär mit der E-Mail-Adresse, irgendwann hat man die Telefonnummer. Firmierung ist logisch bei der @CRS hinten, aber da geht's weiter. Und ich glaube, das im Prozess im Blick zu behalten und stetig zu optimieren, das ist eins der Erfolgsfaktoren, die wir tatsächlich haben. Von daher ist so das Zusammenspiel ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten und dass die Unternehmen, die die Lösung einsetzen oder die Philosophien einsetzen, dass man natürlich auch damit vorangeht.
Was ich jetzt mal aufgreifen wollte, was Petra auch gesagt hat, ganz wichtig ist natürlich das Reporting. Das stimmt, wenn man nicht regelmäßig zum Management zurückspielt, was man da treibt und dass es sich lohnt, dann hat man auch verloren. Also man braucht die Rückendeckung vom Management unbedingt, muss die permanent wieder neu erkaufen. Und dann hat man erstmal die Grundlage, arbeitsfähig zu sein und überhaupt die Sache ausprobieren zu können. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig.
Da gab es kürzlich eine Umfrage auf LinkedIn. Was ist am wichtigsten für die Wirkung, dass Kampagnen Wirkung entfalten können? Und da kam tatsächlich, also wurde abgestimmt, Rückendeckung vom Management. Das war tatsächlich das Top-Thema. Ja, deshalb fand ich jetzt interessant, dass du das auch nochmal, auch aus deiner Perspektive, ich habe dafür auch gestimmt, aber
genau. Nehmen wir das doch gleich mal als eine Antwort für die nächste Frage. Okay, angenommen, wir haben jetzt jemanden überzeugt und er sagt, ich will loslegen. Was ist denn die Basis? Was ist denn die Grundlage für personalisierte Kommunikation in B2B? Rückendeckung vom Management-Team würde ich jetzt mal aus dem Vorgespräch übernehmen. Oliver, was würdest du sagen? Was sind die wichtigsten Grundlagen dafür?
Da fällt mir spontan ein Überbegriff ein und das ist das Thema Führung. Sind die Führungskräfte so aufgestellt, dass die Mitarbeiter, die es ausführen sollen, tatsächlich auch umsetzen? Wenn wir von deinem Szenario ausgehen, das übersetze ich mal für mich, die Awareness ist da, vom Vorstand zum Beispiel oder von den Führungskräften. Ja, aber ist die Awareness auch bei den Mitarbeitern da? Und setzen Sie das Ganze um. Also das Thema Führung, motivieren, umsetzen, auch kontrollieren, das fällt mir sofort in diesem Kontext ein. Und erlebe ich auch immer wieder.
Begeistern. Begeistern vielleicht noch?
Jawohl. Jawohl.
Als Gegenstück zum Kontrollieren.
Hilft jetzt auch von dir deinen ersten Punkt, Petra, Zusammenarbeit, Marketing und Vertrieb, würdest du mit Sicherheit auch ins Rennen werfen, oder?
Ja, und da halt eben das gegenseitige Verständnis. Ich meine, wir sind ja auch unterschiedlich getrieben, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben auch vielleicht auch Werte, ja. Wir haben ein unterschiedliches Werteverständnis, ja, der Vertrieb. Das sind auch wieder andere Typen, wenn man jetzt sich den Verhaltensindex sich anschaut als die Marketeers und da eben zu sehen, was sind aber dann die Gemeinsamkeiten, ja. Und das ist eben der Kunde. Und ja, über den Kunden sozusagen und den Kunden nutzen oder den Nutzen für den Interessenten, dann auch zu dieser gemeinsamen Roadmap zu kommen und dann eben auch eine Struktur. Also ich glaube, Führung auf der einen Seite, Begeisterung und dann eine Struktur, wie machen wir es konkret, das zusammenzubringen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Also hier, ihr seid mir nicht böse, ich muss natürlich Daten und Werkzeug noch hier reinbringen, weil das mutig zumindest auf jedem klar, aber ich will es erwähnt haben. Das andere ist, was ich reinbringen möchte, ist.
Das ist auch die Sprache Marketing und Vertrieb, ne? Also das gemeinsam genutzte CRM natürlich mit Kunden und mit Titeln von, Funktionsbezeichnungen und dann, wie gut sind sie gepflegt und wer ist dafür verantwortlich. Und genau. Auch da brauchst du eine Struktur und dann wieder die Führung, das einzufordern. Ne?
Also. Genau, und raus aus der Komfortzone, weil Vertrieb sagt man ja gerne, sind ja natürlich Reisende und manchmal auch Freigeister und da ist so die Datenpflege, muss einfach werden. Das heißt, die Lösung müssen das unterstützen. Aber wenn ich da nichts reinpflege, habe ich keine Mehrwerte. Wenn wir jetzt einfach so ein Thema haben, was ihr schon angesprochen habt, ich will da loslegen, denke ich, dass so im Kickoff mit diesen relevanten Personen dabei ist. Und da bin ich voll dabei, weil bei so einem Kickoff müsste oder sollte oder ist für mich ein Erfolgsfaktor, diese Führung dastehen und sagen, so, wir machen jetzt eine Kampagne und unser gemeinschaftliches Ziel ist, und ich delegiere auch Verantwortung, Führungs- und Handlungsverantwortung im Team, an die Kollegen, dass sie ihre Freiheitsgrade haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach sagt, hey Mensch, ich vertraue gegenseitige Wertschätzung. Und eins spiele ich da total gerne im Bereich Vertrieb und Marketing, weil es ist so klassisch, wirklich auch abgedroschen, aber die Realität ist halt tatsächlich auch immer noch so, dass es halt die Strukturen auch getrennt aufgesetzt sind. Das ist nicht so, dass es in vielen Unternehmen zum Beispiel geübt ist, dass es komplett gemischte Teams gibt, dass man sich auch mal in die Rolle des anderen rein versetzt. Das bedeutet es, da 2-3 Tage unterwegs zu sein. Das bedeutet es, im persönlichen Kontakt zu sein. Und das bedeutet es, Daten suchen zu müssen. Wie kann ich jetzt das nächste geniale Mailing, wie kann ich den nächsten genialen Content zu generieren? Dass das nicht einfach, oh, ich habe jetzt einen halben Tag Zeit und jetzt machst du das einfach, funktioniert, sondern dass man da auch Kreativleistung auch erbringen muss. Und dieses Verständnis gegenseitig finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil dann kannst du so ein Ziel auch viel besser formulieren. Und wir haben in vielen Projekten und in vielen Gesprächen auch wirklich festgestellt, das verknüpft die Menschen auch nachhaltig und langfristiger, selbst nach so einer Kampagne bleiben diese Beziehungen bestehen. Und man holt sich da ganz gerne mal einen Tipp gegenseitig, wie man Ansprache erreicht. Hey, wie würde es dir gehen, wenn ich dich so anspreche, also in deiner Rolle? Wie hast du mir einen Tipp, wie ich jetzt personalisierter meine einfachen Kommunikation machen kann? Und ich glaube, das ist einer, was ihr schon angesprochen habt, Erfolgsfaktor, dass wir hier dieses große Bild aber halt auch unterstützen mit einzelnen Maßnahmen und Aktivitäten und der Übergabe der Verantwortung.
Also nicht nur Empathie für Kunden und Interessenten, sondern auch Empathie nach innen zwischen den Akteuren und Beteiligten in unserem Team, ne?
Da gibt's ganz tolle Studien, da gibt's auch Fanprinzip auch Richtung Mitgestalter, Mitarbeiter. Wenn du interne, also wenn es im Unternehmen nicht funktioniert, wird es nach außen auch nicht funktionieren. Also wenn du keine begeisterten Mitarbeiter hast, wirst du diese Begeisterung zum Kunden nie hinbekommen. Vielleicht durch Einzelne hier und da mal. Du kriegst aber nie durchgängig. Und deswegen halte ich das für ganz so ins Elementar, dass der Kunde auch in der Organisation sitzt. Das heißt, da musst du auch umgehen. Da bin ich voll bei dir.
Ja, und den Kreis würde ich fast noch ein bisschen größer ziehen. Also Marketing, Sales, klar. Aber gerade B2B, Customer Management, das sind ja immer so die Hüter der Kunden. Die sind sehr, sehr wichtig an Bord zu haben. Und auch die IT-Teams. Ich finde, das hilft wahnsinnig, wenn man denen zeigt, warum wollen wir das. Dann ziehen die ganz anders mit viel mehr Begeisterung, als wenn man einfach immer nur irgendwelche Stories rüberschiebt, die sie aufbauen sollen.
Bevor wir zum nächsten Punkt gehen, ich würde eine Frage aus dem Chat reinwerfen wollen. Hat ein Teilnehmer gefragt, wie detailliert segmentiert ihr in der Praxis nach verschiedenen Stakeholdern in einem Buying Center? Teilweise haben wir schon erwähnt, aber ich würde nochmal explizit darauf eingehen wollen. Entscheider, Einkauf, Endanwender steht da.
Ich darf vielleicht loslegen, dann können Sie Kollegen ergänzen. Ein Jurist würde sagen, es kommt natürlich drauf an, wie das ausschaut. Also jetzt aus meinem Blickwinkel, wenn wir CRM-Projekte machen, bin ich immer auf Geschäftsführungsebene, das können wir als Entscheider identifizieren, an später verantwortlich bei diesem Projekt, für das Produkt, für die Lösung, die eingeführt ist. Man muss manchmal bei uns noch drauf achten, gibt es Berater intern oder extern, das sind so typische Themen. Sind Key-User involviert bei großen Präsentationen? Also das sind deine Endanwender. Von daher ist diese Auswahl ganz, ganz passend. Eine schöne Herausforderung ist immer, wenn du in einer großen Runde bist, dann die Ansprache so individuell wie möglich zu gestalten. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Also von daher, das wären bei mir die 4 oder 5, die wir im Blick haben. Am Schluss, wenn du in den Pitches vorangehst, bist du natürlich ganz gerne bei den Verhandlungen für das Projekt, für die Einführung und bei der Entscheiderebene.
Ich möchte aufgreifen, was du gerade zum Anfang gesagt hast, Markus. Es kommt darauf an. Die typische Juristenantwort, aber das benutze ich mal als Brücke für mich. Worauf kommt es denn an? Für mich kommt es an, bei dem Thema Segmentierung, auf den Blickwinkel. Wer von den Entscheidern hat denn ein ganz genaues Auge auf die Themen Preis und Kontrolle? Wem geht es eher um das Thema Alltagstauglichkeit und Stressfaktoren, die ich da habe? Wem geht es um das Thema Risiko und Wirkung, dass man diese Blickwinkel im Kopf hat, dass man auch von den Blickwinkeln ausgehend eine Message hat, die nicht nur schön erzählt, sondern mein Lieblingswort in diesem Kontext, die wirkt. Eine Message, die wirkt aus den verschiedenen Blickwinkeln.
Also Entscheider können ja auch wechseln, würde ich sagen. Also vielleicht, also bei uns gibt's ja, also wie ich jetzt mal auch das und zwei Themen auch unterteilen. Wir haben eben den Maschinenvertrieb und dann haben wir eben After Sales. Also wir verkaufen dann die Werkzeuge auch zu den Maschinen oder eben die Wartungsverträge oder solche Sachen. Da ist dann die Zielgruppe eine andere. Aber die Zielgruppe ist eigentlich tatsächlich immer der Entscheider, der ist bei uns der Geschäftsführer, dann der die Verantwortung trägt, ist meistens der Produktionsleiter oder der Fertigungsleiter. Dann ist natürlich noch wichtig, die Finanzen mitzunehmen. Die gehören, würde ich sagen, in wichtigen Entscheidungsfindungsprozess und dann aber auch der Anwender, also der Maschinenbediener in dem Fall. Weil wenn der unhappy ist, wenn der das Produkt schwierig findet anzuwenden, dann will er es nicht. Aber wenn das ihm eben sein Tagesgeschäft auch erleichtert und wenn das ihm sogar vielleicht auch noch Spaß macht, ja, daran zu arbeiten und eben nicht nur stupide langweilig ist, dann gibt es eben da auch, also das heißt auch da, wir haben unterschiedliche Ebenen anzusprechen, auch unterschiedliche Sprachen zu sprechen, ja. Der Maschinenbediener spricht anders als der Finanzer, als der Inhaber vielleicht auch des Unternehmens, der Geschäftsführer und dann gibt's eben auch unterschiedliche Stories, Oliver.
Jawohl. Ich muss leider nochmal eins nachlegen, weil ich es verpasst hatte. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ich glaube, Matthias hat es reingebracht. Beim Buying Center ist natürlich auch die Technik IT noch jemand, der mit involviert sein soll. Ich wollte sie nicht zu kurz kommen lassen, nämlich es wäre dann so einer der Herausforderung, wenn du überzeugen willst, wenn du die am Schluss vieles ausbaden, ja, vielleicht, oder viel Zünglein an der Waage sind, dass du die vergisst, dass man die dabei hat. Aber es kann nicht in die Situation, wir wissen jetzt nur von der Frage grob ungefähr, kommt drauf an, welcher Porsche, welche Marke und so weiter. Aber die Frage, sich überhaupt zu stellen, finde ich genau das richtige Punkt, den richtigen Punkt. Von daher, sollte man da in Ruhe reinschauen, aber so einfach mal ein paar Beispiele von uns. Deswegen wollte ich jetzt die IT noch ergänzen oder die Technik pauschal genannt. Das ist ganz wichtig, weil die müssen natürlich mit Lösungen, egal was sie wiederum sind, auch einhergehen und die außen vor zu lassen. Das könnte fatal sein.
Und dann, Matthias, wenn ich in deine Richtung denke, eben Stichwort Daten, ja, also bei uns im CRM-System, nur allein für den Geschäftsführer, haben wir halt zig verschiedene Namen, ja, also wir haben den geschäftsführenden Gesellschafter, wir haben den Inhaber, wir haben den Geschäftsführer, wir haben den CEO, ich weiß nicht, also wir haben verschiedene Kennzeichnungen, ja, oder Rollen, Namen, die aber eigentlich alle auf dieselbe Rolle eben des Entscheiders einzahlen. Und das, finde ich, macht es schon auch manchmal ein bisschen herausfordernd dann, wenn wir die Zielgruppe ansprechen wollen. Und da, das ist eine Herausforderung. Aber wenn wir ja trotzdem den richtigen Titel, ne, haben, also wenn ich dann eben dem schreibe, dann soll er sich natürlich in seinem Titel wiederfinden.
Matthias, du hast gerade noch angesetzt.
Ja, genau, ich springe nochmal rein. Also bei Prospects gehen wir einfach auf die spannenden Entscheider, wie ihr auch. Also da haben wir halt Vertriebsleiter, CEOs, Marketingleitung. Aber richtig spannend finde ich unseren Ansatz bei der Bestandskundenansprache. Da haben wir Communication Tags eingeführt, wo verschiedene Rollen hinterlegt sind. Also wir haben spezielle Kampagnen, die gehen einfach immer an den Hauptansprechpartner. Dann haben wir aber auch einen Marketingansprechpartner getaggt, einen Vertragsansprechpartner und einen Datenerfassungsansprechpartner. Und so können wir auch ganz schön aussteuern, für wen die Info jetzt relevant ist.
Das haben wir auch. Ja.
Genau, mit dem Aber, das Customer Management muss natürlich diese Daten sauber pflegen. Das ist der ewige Kampf.
Ja. Ja, ich würde eine Ebene noch reinwerfen wollen. Das ist die Prozessperspektive und die Perspektive der Customer Journey. Kam jetzt auch nochmal in einem Nachsatz im Chat. Weil wir machen das auch immer so in meinen Beratungen, dass wir überlegen, okay, mit wem fangen wir denn überhaupt an? Wer startet denn den Prozess? Ist es sofort der Einkauf? Ist es sofort das C-Level? In der Regel fängt ja jemand aus der Fachabteilung an. Und dann wird es wahrscheinlich eher die Fachabteilung sein, die man als Lead generiert, die im Nurture-Prozess entwickelt werden. Und in der Customer Journey weiß ich dann aber, ab welchem Zeitpunkt kommt denn jetzt der Einkauf ins Spiel? Wann kommt die IT ins Spiel? Wann kommt das Qualitätsmanagement, der Betriebsrat, HR, je nachdem, was wir verkaufen, wer damit eine Rolle spielen kann? Und dann planen wir eben halt im Nurture-Prozess schon, liebe Hauptpersona, an dieser Stelle findest du hier ein Dokument, was nicht für dich gedacht ist, sondern für deine IT. Also dieses 5 gute Gründe, die deine IT überzeugen, oder der Fahrplan für deine IT oder die Management Summary für dein C-Level und so weiter. Markus, du hast angesetzt?
Ja, ich wollte dich einfach, also die Argumente für andere schon mitzuliefern, das ist das, was du gerade gesagt hast, natürlich sehr gut. Also der Bedarf kommt vielleicht auch aus einer Unit, aus einem Bereich, aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, je nachdem, was hier draußen alles vertrieben wird, oder es kommt aus der Produktion. Und das heißt, die gehen voran, haben vielleicht Erlaubnis, da voranzugehen, vielleicht haben sie es manchmal auch nicht. Man ist ja dynamisch unterwegs. Und wenn man dann jetzt in der Falle auf der Anbieterseite, dann will man natürlich auch, haben wir die Erfahrung, worüber wird Lead generiert, und jetzt muss man halt darüber nachdenken, wer wird da noch involviert. Ich bin voll bei dir, Einkauf, Geschäftsführung. Wenn du dann schon so Storyboards hast, also typische Fragen werden von ihrer Geschäftsleitung gestellt, wie lohnt sich das, wann ist der Return on Invest, wie ist es verbunden mit anderen Lösungen, bei der Technik, muss es installiert werden, ist es in der Cloud, ist es in Deutschland gehostet, da ist es immer digital souverän oder gehen die Daten direkt irgendwo hin, wo es nicht hingehen sollen. Wenn du sowas schon mitgedacht hast, dann hast du natürlich mehrere Sachen. Also A, hast du es leichter, weil die Informationen sind schon dann einfach zu teilen. Und als Interessent würde ich erkennen, ey, die machen das nicht zum ersten Mal. Die wissen ganz genau, wie das Thema funktioniert. Und die wissen auch, wie sie am Schluss das Thema erfolgreich machen. Also von daher, das ist der nächste Punkt, mit Referenzen überzeugen. Das heißt, wir haben jetzt Storyboards und so weiter, aber dann noch eine Story zu haben hier mit, guck mal, die haben es mit uns schon so gemacht, ruf doch mal an oder guck mal, da hast du einen kleinen Bericht dazu. Das sind so Themen, wo ich glaube, da an der Stelle ganz gut schon finden würde.
Und natürlich noch mal hochspannender, wenn wir über Account-Based Marketing nachdenken und Key Account Management nachdenken. Na, die haben ja den klassischen Ansatz Land, Expand, Explode. Dann bewege ich mich ja nicht nur in einer Customer Journey, in einem Kaufprozess, hat der Kunde die Maschine gekauft, sondern dann überlege ich ja, nachdem er die Maschine gekauft hat mit Land, Explode, wie kann ich mich, Expand, wie kann ich mich in einem Unternehmen weiter wie kann ich es weiter durchdringen? Welche Personen kommen da noch ins Spiel, in einer anderen Division, in einer anderen Niederlassung und. Und dann macht das Thema natürlich noch mehr Spaß, ne? Dann haben wir gerade noch eine Frage, die ich auch sehr spannend finde, die wir zwar noch so ein bisschen auf dem Plan haben für nachher, aber die Zeit rennt, sehe ich gerade mit einem Auge. Was machen wir denn, wenn wir die Daten nicht bekommen, mit denen wir segmentieren wollen oder personalisieren wollen? Wie seht ihr dieses Thema Third-Party-Daten, Daten anreichern, Daten dazu kaufen? Und wenn es nur für das Recruiting, für die Auswahl von Content-Zweigen und so weiter ist?
Also ich bin zum einen ein Riesenfan von einfach permanentem Dialog, also Fragen, Fragen, Fragen. Ich bin ein Riesenumfrage-Fan. Ich glaube, meistens doch viel besser, als man denkt. Und externe Anreicherung, ich finde es absolut legitim und funktioniert auch gut. Also haben wir 2-3 Partner an der Hand. Das machen wir regelmäßig.
Mhm. Markus, ihr seid in dem Bereich ja auch unterwegs, ne?
Ja, absolut. Ich habe jetzt deine Frage so verstanden, was ist, wir haben die Daten nicht bekommen, dann hast du natürlich ein Thema, dann hast du keine Erlaubnis, die Daten zu nutzen. Aber tatsächlich, glaube ich,
du hast ein Opt-in, aber du bekommst bestimmte Daten wie eine Position, eine Firmengröße oder Umsatzgrößen oder sowas bekommen, werden nicht eingegeben.
Da bin ich bei Matthias. Also wenn du es nicht eingegeben hast, wenn du die Informationen abrufen kann, ohne dass sie die persönlichen Themen verletzen, glaube ich, kann man es nutzen. Also wir haben ja auch selbst bei uns das Unternehmensverzeichnis, unser Business Directory dabei, wo du dann erkennen kannst, der hat die Rolle des Geschäftsführers, das Unternehmen macht so und so viel Umsatz. Da hast du eine Eingruppierung heutzutage recht gut. Und dann kannst du deine Ansprache darauf ausrichten. Das heißt, ich würde schon immer versuchen, so viel Daten wie möglich heranzuziehen. Ich würde es aber auch ganz aus der operativen Praxis überlegen, was kostet, was bringt es? Also wie groß der Aufwand ist, wirklich Daten irgendwie hinzuzukaufen, dazu zu machen, in dem Sinne, wo ich sage, okay, vielleicht ist der erste Ansprache so geschickt, dass ich noch mehr Informationen bekomme. Da kann man bitte spielen. Also das ist das Gleiche, wenn du das System anbindest. Also da muss ich immer überlegen, wie viel Mehrwerte daraus generiert werden. Ist so ein bisschen eine wirtschaftliche Betrachtung wiederum auch.
Mhm. Petra, Oliver, wie seht ihr das? Oder habt ihr Erfahrungen damit?
Also wir reichen auch an. Wir reichen auch an. Macht ja auch total Sinn. Aber da ist eben auch nicht wieder von vorher nicht immer Quantität vor eben Qualität, sondern sich genau fragen, Markus, was brauche ich? Also auch wieder vom Ziel kommen, ne? Was will ich? Was brauche ich dafür? Und dann gezielt damit anreichern.
Mhm.
Also ja, aber ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch heutzutage notwendig, je mehr Informationen man im Vorfeld halt hat, also die relevanten Informationen, eben desto besser kann man dann drauf auch eingehen.
Und mich hat's positiv getriggert, was du gesagt hast, Matthias. Du bist ein riesengroßer Freund von Fragen und ich bin ein riesengroßer Freund von Fragen, weil ich glaube, wir kennen es alle. Wie häufig haben wir es erlebt in Gesprächen mit Entscheidern, diese eine einzige Frage mehr, vielleicht im Nebensatz gestellt, macht manchmal den Unterschied, den man braucht, um noch besser die Bedürfnisse zu erfüllen von den Kunden.
Du meinst manchmal auch dieses Gespräch an der Kaffeemaschine, ne? Oder ja. Verraucher wird auch draußen, also bin ich nicht die Chance, habe ich dann nur bedingt. Wobei, so schlimm ist das jetzt gar nicht. Aber tatsächlich diese Kaffeemaschinengespräche, die es früher gab, ja? Wie kriegst du das vielleicht als diese Runde, wie kriegst du das im digitalen Zeitalter hin, in diesem 2D-Zeitalter? Viel schwieriger, finde ich. Auch sich in die Situation wieder rein zu versetzen. Also in einem Gespräch, also persönlich Praxis erzählt, wenn ich so Meetings habe mit Kunden, Interessenten oder auch intern, habe ich ein Gedächtnis, wo ich weiß, wer wo was gesagt hat, wo was sagt. Diese 2D-Themen hier fallen mir schwerer, nochmal genau zu interpretieren. Jetzt heute ist einfacher, die Petra das gesagt als Dame. Bei Matthias und bei dir, Oliver, weiß ich dann die Richtungen. Aber das ist, glaube ich, für alle herausfordernd, jetzt diesen Smalltalk zu machen, um dann rauszukitzeln, Mensch, Oliver, was wäre für dich denn der Faktor eines erfolgreichen Projekts? Was würde dich am Schluss sagen, Mensch, es war genau der richtige Weg, mit euch zu gehen? Und das macht euch nicht in einer großen Runde, sondern macht vielleicht mal so nebenbei in einer kleinen Runde. Und das musst du jetzt hier heutzutage anders einbauen. Aber das sind die Kniffe, wo dann der Vertrieb, glaube ich, mitnehmen muss und heutzutage mit umgehen muss.
Ich sag immer, in diesem Kontext, da habe ich ein Sprüchli, ich will ja die Geschichte aus dem Kopf der Person von gegenüber bekommen. Was denkt die Person? Was ist die Geschichte? Nicht nur ich, der Storyteller, der aktiv ist, sondern derjenige, der auch hört. Was ist in dem Kopf des anderen, wenn eine Story drin?
Schönes Bild, ja.
Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe ganz oft mit Vorurteilen zu kämpfen. dass gerade wir so Kundenbetreuer Angst haben, dass es wahnsinnig nervt, wenn man Befragungen versendet. Also klar, man sollte es nicht zu oft machen, aber wir messen eigentlich immer den gegenteiligen Effekt. Also die Leute, zumindest aus meiner Erfahrung, fühlen sich eher gewertschätzt und freuen sich darüber. Also es verbessert sogar die Kundenbindung. Also da bin ich wirklich ein starker Befürworter.
Mhm. Ich werfe einen Blick auf die Uhr und würde hier gleich den Ball nochmal zuspielen wollen. Wenn wir in der Runde jetzt nochmal gerade so unsere Tipps, Empfehlungen zum Abschied raushauen. Was würdet ihr denn unseren Zuhörern empfehlen, wenn sie über das Thema nachdenken, wenn sie starten wollen? Matthias, was wären deine wichtigsten Tipps, die du gerne mitgeben würdest?
Also definitiv nie als Einzelkämpfer starten, sondern für mich ist die Nummer eins internes Relation Building. Muss IT, Marketing, auch die anderen Marketingbereiche, Customer Management, Sales, alle an einen Tisch holen und dann erstmal die Ängste ernst nehmen, Vertrauen aufbauen und permanent Ideen einbringen, dass sie sehen, hey, es ist gut, und immer wieder zurück zu Petra reporten und zeigen, dass es sich auch lohnt. Das ist sehr wichtig.
Petra, übernimmst du den Ball?
Genau, und ich würde klein anfangen erstmal. Also ich würde mit einem Piloten anfangen, mit der Allianz der Willigen, die da zusammenarbeiten wollen, um dann übers Reporting und über einfach zu schauen, wie funktioniert es denn, wo müssen wir optimieren, hinkommen, das dann durch die Begeisterung, die man selber dafür hat, und durch die Ergebnisse, die messbaren Ergebnisse, die eben diese Wirkung gezeigt haben von diesem neuen, anderen gemeinsamen Vorgehen, dass man diese Ergebnisse plus der Begeisterung einfach dann auf den nächsten Piloten und dann auf den nächsten, und irgendwann denken die anderen sich dann auch, vielleicht probiere ich es auch mal aus. Also dass man eben klein anfängt und durch kontinuierliche Kommunikation, ich glaube Marketing hat oftmals das Thema, dass sie selber sich nicht intern gut vermarkten, also eben dann eben drüber sprechen, und ich glaube, das wäre mein Tipp.
Mhm. Oliver, was würdest du sagen?
Ich habe einen zweigeteilten Tipp. Zum einen ist es das Thema, wenn man von Personalisierung spricht, dann bietet es sich, glaube ich, nicht, ich betone nicht an, aus der Ich-Ich-Ich-Wir-Wir-Wir-Perspektive zu sprechen, sondern dass man sich generell zur Regel macht, die Kundenperspektive einzunehmen. Was wollen die denn hören, damit sie darauf anspringen? Und das zweite Thema in diesem Kontext ist, Story und Storytelling kann kompliziert sein, muss es aber nicht. Das heißt, man kann sich immer an diese ganz grundlegende Struktur halten. Was ist denn eigentlich das Problem, die Herausforderung, die den oder diejenige interessiert? Wie kann ich diese Herausforderung so eskalieren, dass das Thema so wichtig wird bei dem oder der anderen, dass die Person sagt, jawohl, das kommt jetzt bei uns mal auf den Tisch. Wie kann man sich selber als der Wendepunktgeber definieren, nach dem Motto, und genau deswegen existieren wir, genau hier kommen wir ins Spiel. Und die große Conclusio einer Geschichte kann ja immer sein, was können Sie, lieber Kunde, dann tatsächlich besser? Produktblätter kann jeder lesen, aber diesen Übersetzungsmodus zu aktivieren, was kann man dann besser? Als große Conclusio einer Story, das ist, denke ich, die große Kunst. Also zusammengefasst, Story kann sein Problem, Eskalation, Wendepunkt, und was kann der Kunde dann besser?
Ich nenne das immer den klassischen Freisprung. Ja. So, wir können in dem ersten Kapitel gehen wir auf die Schmerzen ein, auf die Herausforderungen ein, dass der Gegenüber da sitzt und nickt und sagt, jawohl, der versteht mich, genau das Problem habe ich auch. Der unausgeschriebene letzte Satz im Kapitel heißt dann, du musst nicht in diesem Elend leben, es gibt auch für dich eine schöne Welt. Das ist die Überschrift des zweiten Kapitels, die schönste aller Welten. Das könnte dein Idealzustand sein, ohne Werbung zu machen. Und das dritte Kapitel ist dann die Lösung in der Praxis, der Weg zur Lösung. Und dann darf ich dort auch mein Produkt zeigen, da darf ich auch einen Screenshot zeigen, da darf ich auch eine Funktion zeigen. Und im Prinzip ist das eine dokumentierte Gap-Analyse, die, glaube ich, so in die Richtung geht, wie du es eben beschrieben hast, Oliver. Ne?
Absolut.
Markus, deine Tipps?
Also da waren jetzt von euch schon ganz, ganz viele tolle Sachen dabei. Ich hoffe, ich wiederhole jetzt nicht das eine oder andere, aber ich würde mal mit dem einen Punkt beginnen, Mut. Mut, einfach mal zu starten, dieses Team zu bilden, dieses große Ziel zu definieren und auch mal zu bewerten, welche Daten habe ich denn, die ich jetzt schon nutzen kann. Weil es ist ganz oft in Unternehmen, da ist ein Datenschatz da, den man gar nicht so kennt, oder dann den Wald vor Bäumen in Anführungszeichen dann nicht sieht. Und dann, ich glaube, die Petra hat es gesagt, ich würde tatsächlich sagen, wenn ich es das erste Mal tue, in kleinen Schritten starten, das große Ziel, aber einfach mal den Mut haben zu starten und dann immer wieder zu sagen, wo kann ich heute besser werden als gestern? Also wirklich auch sich selbst zu challengen und auch den Mut, ich bleibe bei dem Thema, zu sagen, vielleicht funktioniert es auch mal nicht. Aber selbst wenn es nicht funktioniert hat, das ist mehr, als dass ich nichts tue. Ja, beim nächsten Mal funktioniert es besser. Ich muss aber diese Schritte gehen. Und das möchte ich allen einfach mitgeben. Einfach mal so ein bisschen aus sich herausgehen, schauen, wie man Verbündete schaffen kann. Und dann auch, ist ja immer unterschiedlich, welche Branche, welche Unternehmen, welche Strukturen dann selbst wiederum. Und lieber klein starten, als zu überlegen, ich mache eine Doktorarbeit oder deutsch-typisch Ingenieurskunst. Andere haben schon immer erzählt, was sie könnten vielleicht. Und wir überlegen noch, ob das ist, was wir im ersten Schritt tatsächlich versprechen, ob wir das ganz, ganz sicher haben. Nee, einfach mal los. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt heutzutage.
Dann würde ich noch einen kleinen Actionplan ergänzen wollen. Macht das weiter, was ihr eben angefangen habt, also liebe Zuhörer. Macht euch schlau, was kann denn Personalisierung alles sein? Weil glaubt mir, es ist mehr, als man oft denkt. Und ich finde es immer gut, so die 100% mal zu sehen, das ganze Buffet zu sehen, bevor ich mich entscheide, was esse ich davon. Und der zweite Punkt wäre dann für mich definitiv Marketing, Vertrieb, Beteiligte, Technik, Service zusammenbringen an einen Tisch, Empathie aufbauen nach innen und nach außen und dann überlegen, wie können wir es umsetzen? Ich nenne das immer Vertriebssignale. In welchen Aktivitäten, in welcher Reaktion, in welchem Verhalten oder auch Nichtverhalten kann ein Vertriebssignal drin stecken? Und wie gehen wir damit um? Ist das ein Vertriebssignal, dass wir in einem CRM-System einem Vertriebler als Ping senden, als Aktivität, als Wiedervorlage? Oder ist das ein Ping, den wir an eine Marketing-Automation senden, wo dann automatisierter Content-Prozess, ein Nurturing-Prozess abläuft? Und auch da, wir haben so viele Vertriebssignale im Web, in persönlichen Gesprächen, auf einer Messe, in LinkedIn, was Kunden tun, was sie nicht tun. Baut euch da eine Tabelle auf und überlegt euch, und das auch, wie Petra und Markus es gesagt haben, nicht alles auf einmal, sondern schön langsam, peu à peu, sammelt die ersten Signale und überlegt euch, welche Impulse könnten denn diese Signale senden. Und ich glaube, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und apropos guten Weg, wir müssen die Diskussion nochmal wiederholen. Ich finde es so spannend mit euch. Ich würde gerne nochmal eine zweite Runde gehen irgendwann.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Strategieberater und Autor Norbert Schuster, Petra Dietrich, Leiterin Marketing und Werkzeugmaschinen in Deutschland bei Trumpf, Matthias Hettich, CRM und Marketing Automation Manager bei Climate Partner, Storytelling-Experte Oliver Grützmann und Markus Bär, Geschäftsführung bei SAS Software. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.